Grüß Gott und willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not grüßt Sie Volker Niggewöhner. In der heutigen Zeit ist bei vielen Menschen der Glaube an allgemeingültige und unveränderliche Wahrheiten verloren gegangen. Jeder will selbst entscheiden, was für ihn persönlich wahr ist. Diese inzwischen weit verbreitete Grundeinstellung reicht bis in den Bereich der Kirche hinein. Nicht nur Laien, auch Geistliche und sogar hohe kirchliche Würdenträger lassen sich von einem neoheidnischen Geist der Moderne anstecken. Moderne Irrlehren bedrohen dabei vor allem Ehe und Familie, die Grundpfeiler der Gesellschaft und der Kirche sind. Papst Franziskus hat es erst vor wenigen Wochen deutlich gemacht, indem er sagte: Der große Feind der Ehe ist die Gender-Theorie. Es gibt heute einen Weltkrieg, um die Ehe zu zerstören. Er wird nicht mit Waffen geführt, sondern durch ideologische Kolonisierung. Darum ist es wichtig, die Ehe vor diesen Kolonisierungen zu verteidigen. In unserer heutigen Sendung wird Weihbischof Athanasius Schneider aus Kasachstan Fehlentwicklungen skizzieren und versuchen, Auswege aus der Kirchenkrise aufzuzeigen. Der Vortrag wurde im Rahmen einer TV-Aufnahme im Fernsehstudio von Kirche in Not in München produziert.
Grüß Gott, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich möchte heute zu Ihnen sprechen über das Thema Ehe und Familie in der heutigen Kirchenkrise. Und dazu möchte ich Ihnen auch einige Grundsätze der unveränderlichen katholischen Wahrheit darlegen. Im ersten Punkt möchte ich sprechen über die gegenwärtige innerkirchliche Verwirrung über Fragen der Ehemoral. Die gegenwärtige Akzeptanz von eindeutig unchristlichen und sogar heidnischen Lebensstilen innerhalb der katholischen Kirche, zumindest in manchen Bereichen des Lebens der katholischen Kirche, in manchen Pfarreien, ist das Ergebnis einer längeren Entwicklung. Es stellt gleichsam die Frucht des doktrinellen Relativismus dar, der nun schon seit über 50 Jahren in vielen Bereichen des kirchlichen Lebens herrscht. Der doktrinelle Relativismus besagt, dass radikale Änderungen stattfinden dürfen und sollen, weil es ja nach dieser Theorie keine Beständigkeit und Unveränderlichkeit gibt, weder im Bereich des Dogmas, also der Glaubenslehre, der Sittlichkeit, noch im Bereich der Liturgie, des öffentlichen Gottesdienstes. Ferner besagt diese Theorie des Relativismus, dass man den Wortlaut einer Lehre beibehält, deren Sinn aber so interpretiert, dass man dann in der Praxis durchaus Handlungen tun darf, die dem Wortlaut der Lehre widersprechen. Eine der Ursachen für die Übernahme des doktrinellen Relativismus in unseren Tagen und das meistens leider seitens des Klerus ist ein Minderwertigkeitskomplex, der sich darin äußert, dass man dem sogenannten Mainstream in der modernen Welt gefallen will. Und zwar leider oft seitens des Klerus und manchmal des hohen Klerus. Letztlich ist aber solch eine Haltung nichts anderes als Untreue gegenüber dem Wort Christi. Es ist Verrat der Taufversprechen. Es ist letztlich Feigheit vor der Welt. Im zweiten Punkt möchte ich zu Ihnen sprechen über die wahre und falsche Barmherzigkeit gegenüber den sogenannten wiederverheiratet Geschiedenen. Sicherlich muss man Barmherzigkeit zeigen gegenüber Katholiken, die durch ihre Lebensweise ständig ein wichtiges Gebot Gottes verletzen. Barmherzigkeit im Sinne Gottes bedeutet aber, dass man den Sünder aus seiner unglücklichen Situation herausholt, sofern dieser es auch ehrlich will. Man muss auch einem Sünder seine Freiheit lassen. Und selbst Gott respektiert sie. Denn Gott zwingt niemandem seine Barmherzigkeit auf. Hier ist auch ein Aspekt der Religions- und besser gesagt der Glaubensfreiheit. Niemand ist gezwungen zu glauben. Deswegen ist auch niemand gezwungen, das Gebot Gottes einzuhalten. Er muss freiwillig um die Gnade bitten, das Gebot Gottes zu halten. Er muss freiwillig um die Barmherzigkeit bitten, ehrlichen Herzens. Also Gott bietet jedem die Gnade der echten Reue und damit der Vergebung der Sünden an. Auch den größten Verbrechern bietet Gott immer die Gnade der Vergebung an, vorausgesetzt, dass die ehrlich bereuen. Und die Reue ist wiederum ein Geschenk Gottes, um das man bitten muss, in Demut. Es wäre eine Gotteslästerung, zu denken und zu sagen Folgendes. Zum Beispiel, wenn jemand so sagen würde, O Herr, ich nehme deine Barmherzigkeit und deine Vergebung an, aber ich habe nicht die Absicht, diese meine konkrete Sünde, diese meine konkrete Ablehnung deines Willens künftig zu unterlassen. Also so eine Haltung wäre sicherlich eine Gotteslästerung. Katholiken, die objektiv das Gebot Gottes schwer verletzen und sie dann noch zu den Sakramenten zuzulassen, ohne von ihnen den festen und ehrlichen Vorsatz zu verlangen, künftig diese Sünde zu meiden, wäre eben keine Barmherzigkeit. Es wäre eher eine Grausamkeit. Warum? Denn man würde diese Menschen in ihrer objektiven Ablehnung des Willens Gottes noch bestärken und sie sogar der Gefahr der Gotteslästerung durch den Missbrauch des Heiligen, durch den Missbrauch der Sakramente hintreiben. Also, wenn ein Priester oder ein Bischof diese Worte Christi bagatellisiert, also die Worte Christi von der Unauflöslichkeit der Ehe bagatellisiert und entsprechend die Menschen lehrt, dann ist er sicherlich nicht barmherzig, sondern wird Mitschuld daran, dass Menschen ewig verloren gehen. Oder ist für solche Geistliche ein eheliches Zusammenleben außerhalb einer gültigen Ehe keine Sünde mehr? Das müssen diese Geistlichen dann ehrlich auch sagen. Oder gibt es für solche Geistliche keine objektive Todsünde mehr, keine ewige Verdammnis mehr?
Sie haben Weltkirche aktuell eingeschaltet. Sakramentale Ehe aus katholischer Sicht, eine Schicksalsfrage für die Kirche. Das ist heute unser Thema. Es referiert Weihbischof Athanasius Schneider aus Astana in Kasachstan.
Im nächsten Punkt möchte ich zu Ihnen sprechen über eine gewisse gnostische, pastorale Lösung für wiederverheiratet Geschiedene. Die Zulassung von wiederverheiratet Geschiedenen zum Sakrament der Buße und zur heiligen Kommunion, ohne von ihnen zu verlangen, dass sie den Zustand des kontinuierlichen Ehebruches aufgeben, also sich der Akte enthalten, die nur rechtmäßigen Ehegatten vorbehalten sind, aufgrund des göttlichen Gesetzes, nicht des menschlichen Gesetzes, nicht einmal des kirchlichen Gesetzes. Das ist ein göttliches Gesetz, also ein Wille Gottes. Also entspricht eben einer Lösung, die letztlich den Prinzipien der Gnosis ähnelt. Denn was ist Gnosis? Man hält in der Theorie an etwas fest, wie zum Beispiel in unserem Falle, man hält in der Theorie an der Unauflöslichkeit der Ehe fest, verleugnet sie aber gleichzeitig in der Praxis. Und es entsteht somit eine eklatante Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis, also zwischen dem Glauben und den Werken. Die Gnosis war bekanntlich ein weit verbreitetes Phänomen in der intellektuellen Elite der ersten Jahrhunderte. Also zur Zeit Jesu, zur Zeit der Apostel und der ersten Kirchenväter. Ich möchte hier Ihnen nur eine der wichtigsten Grundsätze des altchristlichen Gnostizismus darlegen. Erstens, der erste Grundsatz des altchristlichen Gnostizismus lautete folgendermaßen: Es darf einen Gegensatz und sogar einen Widerspruch geben zwischen dem, was wir denken, und dem, was wir tun. Zweitens, nur das erhabene Denken und intellektuelle Erkennen bringt den Menschen das wahre Heil, unabhängig von seiner Lebensweise. Dritter Grundsatz des Gnostizismus: Alle äußeren Werke im Leib sind zu verachten und sie haben keinen Einfluss auf das wahre Heil des Menschen. Also das, was der Mensch im Leib tut, hat keinen Einfluss auf das wahre Heil des Menschen, sagten die Gnostiker. Der vierte Grundsatz des Gnostizismus lautete: Die Gebote im Alten Testament, wie zum Beispiel du sollst nicht die Ehe brechen, sind nach der Meinung der Gnosis, der christlichen Gnosis, der Ausdruck des sogenannten bösen Gottes, nicht des guten Gottes. Deshalb ist das Alte Testament und damit auch die Gebote, wie zum Beispiel du sollst nicht die Ehe brechen, abzulehnen. Und es gilt nur der gute Gott, also der barmherzige, der zärtliche Gott, wie sie es nannten, des Neuen Testamentes. Der fünfte Grundsatz der christlichen Gnosis lautete: Die Apostel und das Lehramt der Kirche haben die wahre Absicht Christi nicht richtig verstanden und weitergegeben. Also die wahre sogenannte Barmherzigkeit Christi nicht verstanden. Und schon die Apostel waren untreu und natürlich dann auch das kirchliche Lehramt. Also sie haben die wahre Absicht Christi nicht weitergegeben. Deshalb ist eine geistige Interpretation der Worte Christi notwendig, eben eine Interpretation, die die Gnosis dann gibt. Das waren zunächst mal einige Grundsätze der altchristlichen Gnosis, und diese Grundsätze in manchen Punkten finden wir sie heute wieder im Verhalten und im Denken mancher in der Kirche und in der Geistlichkeit, vor allem im Zusammenhang mit Fragen der Ehe und der Moral. Dem nächsten Punkt möchte ich zu Ihnen sprechen, über die richtige pastorale Hilfe für wiederverheiratet Geschiedene. Die richtige Weise, wiederverheiratet Geschiedenen zu helfen, wäre, die Werke der Barmherzigkeit zu üben, und zwar der geistigen Barmherzigkeit zu üben. Und zum Beispiel eines der Werke dieser geistigen Barmherzigkeit besagt, Unwissende belehren, Zweifelnden den richtigen Rat zu geben und für die Lebenden beten. Wir müssen mit viel Liebe, natürlich mit viel Taktgefühl und Geduld diesen Menschen helfen, dass sie mit der Gnade Gottes eben Gott nicht mehr durch die schwere Sünde des Ehebruches beleidigen und das heilige Band ihrer ersten sakramentalen Ehe nicht weiter entweihen. Denn dieses Band besteht ja noch und ist heilig. Und dieses Band kann der Mensch nicht auflösen, denn das hat Gott zusammengefügt. Also wir können vieles tun, um diesen Menschen zu zeigen, dass die kirchliche Gemeinschaft sie ernst nimmt, dass die Kirche sie nicht vergisst und ihnen stets helfen will. Inwiefern? Eben damit sie den Willen Gottes durch ihre Lebensweise nicht missachten, sondern erfüllen. Mit der Hilfe der Gnade, mit der Hilfe der Kirche. Man kann diese Menschen zum Beispiel zu Wallfahrten einladen, zu eucharistischen Anbetungen, zu Exerzitien, zu religiöser Fortbildung, zur Teilnahme an Werken der Barmherzigkeit. Das Wichtigste wäre für diese Menschen, dass sie die Gnade der wahren Demut erbitten von Gott. Demut bedeutet, in Wahrheit die eigene Sündhaftigkeit bekennen. Das ist Demut. Demut ist immer Mut zur Wahrheit. Nur den Demütigen gibt Gott seine Gnade, schreibt der heilige Apostel Jakobus in seinem Brief. Im nächsten Punkt möchte ich zu Ihnen sprechen über die Ergänzung zwischen dem Ehe- und dem Priesterstand. Der Priester ist derjenige, der durch das Tauf- und Bußsakrament den Menschen neues göttliches Leben vermittelt. Als Mittler. Beide Aufgaben, also den Menschen durch die Zeugung in der Ehe das natürliche Leben zu schenken, das ist die Aufgabe der Eheleute, und dann den Menschen das übernatürliche, göttliche Leben zu schenken, das ist die Aufgabe der Priester. Also diese beiden Aufgaben sind die schönsten, heiligsten und glücklichsten Aufgaben, die Gott Menschen auf dieser Erde anvertraut. Beide Aufgaben müssen zusammengesehen werden. Die Gnade setzt ja die Natur voraus. Die Gnade baut auf der Natur auf, erhebt die Natur, vervollkommnet sie und vollendet sie. Die Familie hat die edle Aufgabe, die Kinder religiös zu erziehen und eine Hauskirche zu sein. Und oft ist ja eine Familie, vor allem eine kinderreiche Familie, das erste Priesterseminar.
Über die Bedrohung von Ehe und Familie durch moderne Irrlehren sprechen wir heute bei Weltkirche aktuell. Unser kompetenter Referent ist der deutschstämmige Weihbischof Athanasius Schneider aus Kasachstan.
Im nächsten Punkt möchte ich zu Ihnen sprechen über die kinderreiche Familien und Erziehung. Die sakramentale Ehe ist deshalb moralisch so schön, weil sie in ihrer absoluten Unauflöslichkeit die unwiderrufliche Treue Gottes zu uns Menschen und die unauflösbare Einheit Christi mit der menschlichen Natur im Geheimnis der Kirche darstellt. In den Zeiten der ersten Christen konnte man aus dem Mund der heiligen Kirchenväter oft dieses Wort hören. O Christ, erkenne doch deine große Würde. Wir müssten auch heute sagen können, o christlichen Eheleute, erkennt die große Würde eurer Ehe. Die christliche Ehe besitzt ihren erhabensten Zweck darin, durch die Geburt der Kinder dem mystischen Leib Christi neue Glieder zu schenken und damit Menschen Leben zu schenken, die einst Bürger des Himmels sein werden, wie das Zweite Vatikanische Konzil im Dokument Gaudium et Spes gesagt hat. Die Eheleute müssen wissen, dass jedes Kind ihnen von Gott persönlich geschenkt wurde, dass nicht sie letztlich das Entstehen eines neuen Lebens bestimmen, sondern Gott bestimmt es. Papst Pius XII. Sprach folgende klaren Worte über den Segen des Kinderreichtums. Ich zitiere seine Aussage. Er sagte, unter den schädlichsten Verirrungen der modernen Zeit, das Heidentum nachahmenden Zeit, muss man die Meinung jener zählen, die sich anmaßen, die Fruchtbarkeit der Ehe als eine soziale Krankheit zu definieren. Daraus folgt die Propaganda der sogenannten vernünftigen Kontrolle der Geburten. Fern davon, eine soziale Krankheit zu sein, sind die kinderreichen Familien die Garantie für die physische und moralische Gesundheit eines Volkes. In den Familienherden, wo es immer eine Wiege gibt, aus der man Kinderseufzer hört, erblühen spontan die Tugenden. Der Glaube an Gott gibt den Eltern die notwendige Kraft, Opfer und Verzichte aufzunehmen, die von der Erziehung der Kinder verlangt werden. Auch äußerlich ist eine gut geordnete, kinderreiche Familie gleichsam ein sichtbares Heiligtum. Die Reihe des festlichen Pilgerns zum Taufbrunnen wurde noch nicht abgeschlossen und schon beginnt der ebenso leuchtende Zug der Firmungen, der ersten Kommunionen. Der kleinste der Geschwister hat gerade das weiße Kleidchen als teuerste Lebenserinnerung abgelegt und siehe, da erscheint als neue Blüte der Brautschleier, der zu Füßen des Altares Eltern, Kinder und neue Verwandte versammelt. Wie erneuerte Frühlingszeiten werden dann andere Eheschließungen, Taufen und erste Kommunionen folgen, wobei Gott und seine Gnade das Haus dadurch gleichsam besuchen. Die Jugendlichkeit solcher Familien scheint nicht zu welken, sondern im Haus der Duft der Wiege ist, solange im Haus der Duft der Wiege ist, solange in den Häusern die silberhellen Stimmen der Kinder und Enkel widerhallen. Oft hat man zu Recht das Vorrecht der kinderreichen Familien hervorgehoben, eine Wiege von Heiligen zu sein. Unter vielen Beispielen führt man an, die Familie des heiligen Ludwig, des Königs von Frankreich mit 10 Kindern, jene der heiligen Katharina von Siena mit 25 Kindern, jene des heiligen Robert Bellarmin mit 12 Kindern und jene des heiligen Pius X. Mit 10 Kindern. Und das habe ich zitiert Ihnen eine Ansprache von Papst Pius XII. Aus dem Jahre 1958. Und ein nächster Punkt berührt das Thema, das Sprechen von Sünde und Todsünde. Die Tatsache der Nichterwähnung von Sünde und Todsünde im Zusammenhang mit den Fragen über Ehe und Familie ist schwerwiegend. Ohne die Annahme der Wahrheit über die Erbsünde und die Sünden überhaupt, kann man die Erlösung des Menschengeschlechts durch das Kreuzesopfer Christi nicht richtig verstehen. Eliminiert man die Sprache von der Sünde, dann eliminiert man auch letztlich die wahre Erlösung und man verwandelt das Christentum in einen Humanismus oder in einen Pelagianismus. Übrig bleibt dann die Selbsterlösung oder eine Religion der sittlichen, natürlichen Ethik und Pädagogik oder eine Religion der Ökologie und des Klimas. Der nächste Punkt ist die Verfolgung der Kirche und ihre innere Erneuerung. Die Zeiten der Verfolgung der Kirche lehren uns Folgendes: die Notwendigkeit der Furchtlosigkeit vor den Feinden des Christentums, die reichen Gnaden, die aus dem Leiden und der Kreuzesnachfolge fließen, die Notwendigkeit der integralen Weitergabe des katholischen Glaubens, vor allem in den Familien, bei der Abwesenheit und beim Mangel der Priester. Es gibt heute auch den Einfluss der Diktatur der Gender-Ideologie auf die Massen. Das Ergebnis des Referendums in Irland zum Beispiel 2015 über die sogenannte gleichgeschlechtliche Ehe war ja ein Spiegel und ein Indikator dafür, wie sehr sich breite Massen eines Volkes und selbst Katholiken, unter ihnen selbst Vertreter des Klerus, sich von der neokommunistischen Gender-Ideologie haben indoktrinieren lassen. Die Massen gehen mit dem Zeitgeist und nicht wenige Geistliche, manchmal sogar hohe Geistliche, kollaborieren aus politischer Korrektheit mit diesem Zeitgeist. Die jüngste Geschichte Europas hat gezeigt, dass die Massen sehr schnell Ideologien wie zum Beispiel Faschismus, Nationalsozialismus, Sowjetkommunismus annehmen. Im Unterschied zu früheren Zeiten haben wir in unseren Tagen in den Reihen des Klerus einen deutlich höheren Anteil von Kollaborateuren mit der neuen herrschenden kommunistischen Gender-Ideologie. Das ist ein Zeichen des Ausmaßes der Krise des Glaubens auch innerhalb der Kirche. Auf der anderen Seite ist das auch eine Chance für alle, die ihren Taufgelübden und dem Glauben der Apostel und der Heiligen treu geblieben sind, den Glauben zu bekennen und zu verteidigen. Die heutige Zeit ist nicht eine Zeit des Schlafens, sondern eine Zeit, ein guter Soldat Christi zu sein. Unser Kampf ist ein geistiger Kampf, ein Kampf für die Wahrheit und zwar mit Liebe. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen Gottes reichen Segen.
Über sakramentale Ehe aus katholischer Sicht haben wir heute gesprochen. Es referierte Weihbischof Athanasius Schneider. Sie können diesen Beitrag ebenso unentgeltlich auf CD oder DVD bestellen, wie auch eine neunteilige Reihe über die Heilige Messe, die mit Weihbischof Schneider produziert wurde. Schicken Sie bei Interesse einfach ein E-Mail an info@kirche-in-not.de oder rufen Sie an 089 für München 6424888 und die 0. Ihnen daheim einen gesegneten Sonntag und eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Das war Weltkirche aktuell. Aus dem Studio von Kirche in Not verabschiedet sich Ihr Volker Niggewöhner.